vom Humboldt-Forum zum Fugger und Welser Erlebnismuseum. Postkoloniale Perspektiven auf Ausstellungskonzepte.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Ich bin Philipp Bernhard.
Ich bin Ina Hagen-Jeske.
Und heute haben wir zwei Kuratorinnen zu Gast. Einmal Eboa Itondo vom Humboldt-Forum in Berlin und Wiebke Schreier vom Fugger und Welser Erlebnismuseum in Augsburg.
Uns interessiert vor allem die Frage, wie übergeordnete Debatten aus der Hauptstadt auch Anklang finden in Augsburg. Ganz spezifisch bezogen auf Ausstellungspraktiken, auf den Umgang mit Objekten und was Objekte erzählen und wie Geschichtsdarstellung einfach in Museen vermittelt wird.
Genau, und in der Berliner Debatte geht es ja hauptsächlich um ethnologische Museen und auch sehr stark um die Kolonialgeschichte mit Bezug zu den afrikanischen Kolonien. Und das Spannende ja auch am Fugger und Welser Museum ist, dass es hier ja um die Geschichte, die Kolonialgeschichte in Südamerika geht, das Welser-Abenteuer im heutigen Venezuela Anfang des 16. Jahrhunderts. Also ja, eigentlich auch eine ganz andere Epoche. Und dass das Museum in Augsburg auch keine originalen Objekte oder auch keine Ethnologika hat.
Und bei all diesen Unterschieden, die der Philipp ja gerade hier aufgezeigt hat, ist es doch ganz spannend zu sehen, wie sich doch ähnliche Fragen stellen im Umgang mit Vermittlung, mit Geschichtsvermittlung. Die Frage, was wird wie ausgestellt, beschäftigt doch beide Kuratorinnen in unterschiedlichen Variationen.
Im ersten Teil des Podcasts sprechen wir mit Eboa Itondo. Wir beginnen also in Berlin und dann im zweiten Teil im Gespräch mit Wiebke Schreier geht es dann um die Situation in Augsburg. Ja, Eboa, dann fangen wir an. Schön, dass du da bist.
Ja.
Für unsere Hörerinnen und Hörer zur Information, ich kenne die Eboa von ihrer Arbeit als Kuratorin für das Humboldt-Forum. Und zwar habe ich für sie gearbeitet als wissenschaftlicher Berater für einen Ausstellungsteil, den die Eboa kuratiert hat. Und als erste Frage würden wir dich jetzt bitten, dich einfach mal vorzustellen.
Ja, ich bin Eboa Itondo, ich bin Kulturwissenschaftlerin und wie gerade schon beschrieben wurde, Kuratorin, also gerade als Kuratorin im Humboldt-Forum tätig. Und Herr Bernhard hat nicht für mich gearbeitet, sondern mit mir an einer Ausstellung und da ganz viel zu beigetragen, dass wir in dieser Ausstellung eben vielleicht einfach mal andere Perspektiven aufwerfen konnten auf koloniale Kontexte und wie diese vermittelt werden in Schulsystemen. Also genau. Vielleicht noch fachlich. Ich bin keine klassische Ethnologin, sondern habe meinen Schwerpunkt in materieller Kultur und dort mehr im Bereich Gestaltung und meine Herangehensweise dementsprechend an ethnologische Sammlungen ist quasi auch sehr stark davon geprägt. Also weniger eine klassisch-ethnologische Herangehensweise und mehr eine, die eher versucht, sich mehr mit dem Alltagsphänomen als mit der Geschichte dieses Objekts zu befassen.
Spätestens mit dem Ausstieg der renommierten Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy aus dem Expertinnenrat des Humboldt-Forums im Jahr 2017 rücken vielschichtige Debatten um das Gesamtkonzept des Berliner Humboldt-Forums in eine breite Öffentlichkeit.
Über keinen Bau wurde wohl so viel gestritten wie über diesen in der Mitte Berlins.
10.000 Exponate der Weltkulturen aus Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien. Fast alle stammen sie aus der deutschen Kolonialzeit. Und das hat die Debatte um koloniales Unrecht befeuert.
In unserem teuren neuen Hufu werden geklaute Sachen ausgestellt? What? In unserem neuen Berliner Schloss? Dann fragen wir uns alle gemeinsam, Raubkunstalarm auf der Museumsinsel? Ja, what the fuck?
Im Fokus stehen vor allem die ethnologischen Sammlungen. Hier vor allem Objekte aus Afrika und Ozeanien. Und die ungebrochene Ausstellungspraxis ethnologischer Museen. Der von Kritikerinnen wie Savoy formulierte Vorwurf lautet unter anderem, hier werden koloniale Strukturen weiter zementiert, im Sinne von, in Anführungsstrichen, wir in Europa stellen in Anführungsstrichen das andere aus.
Umstritten ist aber nicht nur die Idee eines neuartigen Universalmuseums. dessen Träger und darin gezeigte Inhalte, sondern auch das Gebäude an sich. Es handelt sich um eine teilweise Rekonstruktion des preußischen Stadtschlosses, das 1950 unter der DDR-Diktatur gesprengt wurde und vorerst für einen Paradeplatz und DDR-Repräsentationsbau, den Palast der Republik, weichen musste. Die Rekonstruktion des Stadtschlosses wirft Fragen auf. Unter anderem die Frage, an wen wird hier erinnert?
Im September 2021 wurden die Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Museums für asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin im Humboldt-Forum eröffnet. Und trotz der nachgewiesenen problematischen Anschaffung einzelner Objekte wird zum Beispiel das Prachtstück Luftboot weiterhin ausgestellt. Wie kann in einem ehemaligen Repräsentationsbau der Hohenzollern, die teils selbst in vielfacher Weise aktiv am Kolonialismus beteiligt waren, nachgewiesene Raubkunst aus dem kolonialen Kontext gezeigt werden? Weshalb werden die BesucherInnen nicht bis kaum über die problematische Provenienz solcher Objekte informiert? Diese Fragen stehen nach wie vor im Raum und werden auch nach der Ausstellungseröffnung weiterhin diskutiert.
Ja, es geht um einen Perspektivwechsel, der für die Arbeit von Eboah eine zentrale Rolle spielt, wie sie uns im Gespräch ausführlich erzählt. Jetzt nochmal, wenn wir aufs Humboldt-Forum zu sprechen kommen, es hat ja, kann man schon sagen, deutschlandweit die postkoloniale Debatte vorangetrieben. Also die postkoloniale Debatte in Deutschland spiegelt sich im Humboldt-Forum, aber die Debatten haben ja den Diskurs auch ja weitergebracht. Und unsere erste oder eine unserer Fragen wäre an dich, was verstehst du denn unter postkolonial?
Also da ich, wie schon gesagt, keine klassische Ethnologin bin, ist mein Verständnis davon vielleicht weniger wissenschaftlich als mehr quasi auch erfahrungsbasiert. Also als schwarze Person in einer weißen Mehrheitsgesellschaft und auch mit meiner Biografie, meine Familie lebt in Kamerun, ist meine Herangehensweise überhaupt an das Thema Kolonialismus auf jeden Fall auch, also nicht nur wissenschaftlich, sondern auch eben sehr stark mitgeprägt durch meine Sozialisierung. Und postkolonial bedeutet für mich eigentlich das Reflektieren über, wie sich quasi koloniale Machtverhältnisse nach Ende dieser Systeme in den jeweiligen Regionen fortsetzt und quasi die Beobachtung dessen. Also wo finden wir jetzt noch koloniale Strukturen auf, obwohl es in Anführungsstrichen diese Kolonien so gar nicht mehr gibt. Also Postkolonialität setzt sich für mich damit auseinander.
Ja, das ist ja auf jeden Fall, würde ich sagen, auch durchaus so, wie es die wissenschaftliche Definition sieht. Da bist du jetzt nicht weit weg davon. Und wenn man jetzt nochmal ein bisschen aufs Museum geht, also klar, jetzt, das Humboldt-Forum ist ja jetzt eigentlich auch nicht nur ein ethnologisches Museum, auch wenn es in den Debatten zentral um diese ethnologischen Sammlungen geht. Was würde dann, wie müsste jetzt ein postkoloniales Museum aussehen? Oder was sind die Herausforderungen, die das Postkoloniale an Museen stellt? Also vielleicht jetzt sowohl besonders an die ethnologischen Museen, aber auch darüber hinaus.
Also das Museum an sich hat die Aufgabe eben des Sammelns, des Bewahrens, Forschens, Ausstellens und des Vermittelns. Und wenn man sich quasi als museale Institution auf den Weg machen möchte hin zu einer postkolonialen Vermittlung dieser Sammlung, dann muss man nach meinem Empfinden auf eben all diesen Ebenen quasi Prozesse neu umdenken oder neu gestalten. Also sowohl beim Sammeln als auch beim Bewahren und Forschen, auch wie auch in der Praxis eben beim Ausstellen und eben Vermitteln. Und ich glaube, was hier wichtig ist, ist vor allem eigentlich, dass sich die Institutionen bewusst machen müssen, quasi der eigenen Perspektive und der eigenen Stellung quasi innerhalb dieser Systeme. Also sammeln und forschen, also sammeln von Objekten und forschen an diesen Objekten. Das passiert ja alles aus einer bestimmten Motivation heraus und aus einer bestimmten Perspektive heraus, die einfach aktuell noch sehr stark eurozentrisch geprägt ist. Also wir gucken als Europäer oder als auch weiße Menschen eben auf diese Objekte größtenteils in Museen und vermitteln oder versuchen halt von diesem Standpunkt aus über diese Objekte Aussagen zu treffen über wiederum andere Gruppen oder Kulturen. Oder auch über die Geschichte und die halt so weiter zu vermitteln. Und ich glaube eben, um als Museum dahin zu kommen, zu sagen, okay, man ist ein postkoloniales Museum, muss man sich eben dieser Einfärbung, sage ich so, der eigenen Perspektive eben bewusst machen und auf diesen unterschiedlichen Ebenen eben versuchen, dagegen zu arbeiten und diese eben zu hinterfragen und nach alternativen Erzählungen, alternativen Forschungsansätzen oder auch nicht westlichen Forschungsansätzen zu gucken und diese auch zu vermitteln.
Die Wechselausstellungsfläche Ansichtssachen, die Eboa kuratiert hat, befindet sich in einem kleinen Raum, von dem aus die BesucherInnen in die ethnologischen Sammlungen Afrikas oder Ozeaniens weitergehen können. Beim Betreten des Raums gerät zunächst ein großes Banner in den Blick. Dort steht in weißer Farbe vor schwarzem Hintergrund ein Zitat der US-amerikanischen Rassismusforscherin Robin DiAngelo. I have a white frame of reference and a white worldview. An verschiedenen Beispielen aus der deutschen Kolonialgeschichte mit Kamerun, Namibia und Papua-Neuguinea wird auf der Ausstellungsfläche der weiße Blick auf die anderen gespiegelt.
Dabei wurde bewusst auf Originalexponate verzichtet. Vielmehr kommen virtuelle Installationen, Fotografien, Skulpturen, Interviews und Schulbücher zum Einsatz. Die Ausstellungsfläche gleicht einem Pavillon mit Dach. Dieser besteht aus großen Gitterstäben, die unterschiedlich breite Durchgänge ermöglichen. Die Erscheinung der Installation scheint sich dabei mit jedem Schritt zu verändern. Dadurch wird für die BesucherInnen der angestrebte Perspektivwechsel auch räumlich erfahrbar. Eine zentrale Rolle im Raum nimmt das Modul »Das Deutsche in mir ist indirekt« ein. Hier geht es um die wenig bekannte Geschichte von über 400 jungen NamibierInnen, die ab 1979 einen Teil ihrer Kindheit in der DDR verbrachten und im Sommer 1990 wieder nach Namibia zurückkehrten. Unter anderem in Interviews werden anhand der Biografien dieser DDR-Kids die Auswirkungen des kolonialen Kulturkontaktes dargestellt. An einer Seite des Pavillons finden die BesucherInnen drei aufgeschlagene Schulbücher jüngeren Datums, die zeigen, wie Afrika, indigene Gruppen aus Papua-Neuguinea und die Kolonialgeschichte Deutsch-Südwestafrikas dargestellt werden. Über den jeweiligen Schulbüchern sind in bunten Farben die kritischen Kommentare zur Weitergabe kolonialer Denkweisen und Wissensbestände auf den jeweiligen Doppelseiten angebracht. Die Kommentierungen spiegeln dabei die Perspektive unterschiedlicher ExpertInnen sowohl aus Deutschland als auch aus den ehemaligen deutschen Kolonien. Die BesucherInnen werden so auch eingeladen, über die Schulbücher aus ihrer eigenen Schulzeit nachzudenken und wie diese ihren Blick auf, in Anführungszeichen, die anderen geprägt haben. Im nächsten Teil des Interviews spricht Eboa nun über das Konzept der Ausstellungsfläche und die Wirkungen, die sie sich davon bei den BesucherInnen erhofft.
Genau. Also als Kuratorin habe ich in der Ausstellung, in der aktuellen Ausstellung eben versucht, eben diesen Perspektivwechsel zu vollziehen. Also nicht quasi, wie es in so klassischen ethnologischen Ausstellungsformaten häufig vorkommt, eben das Objekt zu zeigen und über das Objekt eben über wiederum in Anführungsstrichen andere zu sprechen, sondern eben nicht objektbasiert zu arbeiten und auch zu versuchen zu sensibilisieren für eben die eigene Perspektive. Also wodurch ist mein Blick als Europäer geprägt und wie werde ich mir dessen bewusst und wodurch ist mein Blick geprägt oder wodurch wird er stark geprägt? Und das ist zum Beispiel auch ein Element der Ausstellung, an dem wir ja auch zusammengearbeitet haben und uns überlegt haben, eine starke Prägung findet eben auch statt im Bereich der Produktion von Wissen und der Wissensvermittlung und wie sehr dieses Bild eben eingefärbt ist durch koloniale Denkmuster und wie diese eben durch auch Schulbücher weitergetragen werden, war halt für uns auf jeden Fall wichtig, das zu zeigen und so den BesucherInnen auch zu vermitteln, wie es zur Entstehung bestimmter Bilder oder bestimmter Klischees kommt. Also warum lese ich Afrika und habe dabei direkt ein Bild im Kopf, obwohl ich vielleicht noch nie da war, mich noch nie mit in Anführungsstrichen jetzt auch Afrikanern auseinandergesetzt habe irgendwie und trotzdem habe ich aber ein Bild im Kopf und warum ist das so? Und quasi eben dafür zu sensibilisieren, BesucherInnen bewusst zu machen, dass das quasi eben auch eine Fortsetzung kolonialer Machtstrukturen ist. Das war so die Aufgabe, der wir versucht haben, uns zu stellen eben in dieser Ausstellung und eben ein Element der Ausstellung war eben, das anhand der Wissensvermittlung deutlich zu machen.
Genau und also vielleicht wenn ich es, so wie ich es verstanden habe, ist ja auch diese Ausstellung, also das Humboldt-Forum ist ja riesig für die Zuhörer, die nicht da waren. Und also wenn ich, so wie ich es verstanden habe, ist ja der Ausstellungsteil oder die Ausstellungsfläche, die du kuratiert hast, ja selber auch eine Intervention, da sie ja am Eingang zu den ethnologischen Sammlungen zu den Regionen Afrika und Ozeanien steht. Würdest du das auch so sagen?
Also ich... Intervention finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil ich habe das Gefühl, so Intervention unterbricht eher etwas. Also, aber die Ausstellung, und ich spreche auch mehr von Installation, weil es halt eben keine klassische objektbasierte Ausstellung ist, sondern man sie halt wirklich eher durchläuft, also man quasi so räumlich von ihr umgeben ist, ist es ja quasi mehr wie eine Einführung eigentlich. Also es ist mehr der Versuch quasi, weil wir ja nicht diese Installation ja nicht mitten in den Ausstellungen stattfindet, sondern ihnen so ein bisschen vorgelagert ist. Es ist eben quasi mehr der Versuch, BesucherInnen einzuführen, also abzuholen, einzuführen, ohne aber quasi direkt in so einer, sage ich jetzt mal, klassischen ethnologischen Darstellungswelt zu beginnen, sondern eben durch ein selbstreflektives Moment zu beginnen. Also bevor man quasi die Dauerausstellung der ethnologischen Sammlungen betritt, durchläuft man eben diese Fläche, muss man nicht, kann man. Und der erste Moment ist eigentlich so ein selbstreflektiver Moment. Also BesucherInnen werden dort konfrontiert mit dem eigenen Standpunkt und der eigenen Haltung innerhalb globaler, historischer, kolonialer Machtverhältnisse. Und das passiert eben durch das Aufzeigen von Europäern, europäischen Aussiedlern. Wir versuchen das eben zu machen, indem wir weggehen von der Repräsentation eben in Anführungsstrichen der anderen und anfangen mit eben der Repräsentation der eigenen gelebten Kultur und wie diese in Verbindung steht zu den Regionen, die man dann im Anschluss auf den Flächen des Ethnologischen Museums Berlin sieht.
Ja, also das ist, würde ich sagen, wenn wir jetzt, was die Vermittlungsarbeit angeht, oder ich spreche jetzt natürlich auch aus der Perspektive des Geschichtsdidaktikers und Geschichtslehrers, zentral, also diese Perspektivewechsel zu schaffen von dem kolonialen Blick auf den anderen zum postkolonialen Blick oder zu einer postkolonialen Reflexion des eigenen, des jahrhundertelang eben durch koloniales Denken oder den Kolonialismus auch beeinflusst worden ist. Und ja, also das ist meiner Meinung nach auch sehr gut gelungen durch diese Installation. Und ja, das Humboldt Forum ist ja, also schon bevor du angefangen hast zu arbeiten, ja auch gerade von postkolonialen Aktivistinnen scharf kritisiert worden, sowohl was das Gebäude angeht, als auch dieses Grundkonzept. Magst du da was zu sagen, wie das für dich, welche Rolle das in deiner Arbeit gespielt hat oder wie du das wahrgenommen hast, auch über die Zeiten, in der du natürlich da bist?
Genau, also ich bin relativ unvorbelastet nach Berlin und an dieses Projekt gekommen. Außerhalb von Berlin hat man nicht zu viel über eben die Kritik am Bau. Ich glaube, das war in Berlin einfach viel immanenter, so der Impact, den dieses Haus hatte, irgendwie schon lange bevor es eröffnet hat. Ich habe eigentlich das Humboldt-Forum, seitdem ich dort arbeite, eigentlich immer verstanden als eine Möglichkeit, eben Vielstimmigkeit tatsächlich darzustellen, und habe versucht, mich eben nicht irgendwie frei zu machen von der Kritik, sondern bin ganz, ganz viel in Austausch gegangen mit aktivistischen Stimmen, mit Wissenschaftlern, Personen, die aus den jeweiligen Regionen, die mitunter in Ausstellungen im Humboldt-Forum auch thematisiert werden, stammen, und habe eben versucht, da eine Herangehensweise zu finden, die bewusst eben keine klassisch ethnologische ist und die vielleicht auch bewusst so einen anderen Einstieg wählt, und habe einfach versucht, quasi einen Beitrag zu leisten, der vielleicht unter den Ausstellungen auch nochmal so einen Mehrwert schafft in puncto Diversität und alternative Darstellungs-, also Ausstellungsformen. Also wie schon gesagt, wir haben bewusst nicht objektbasiert gearbeitet. Also wenn man auf die Fläche kommt, wird man eben keine Vitrinen vorfinden, in denen Objekte ausgestellt sind, über die man was erzählt, sondern uns überlegt, okay, wie kann man am aktuellen Diskurs teilnehmen und versuchen, quasi Punkte der Kritik aufzunehmen und auch umzusetzen, aber gleichzeitig nicht quasi, also man muss sich ja vorstellen, Menschen, die ins Humboldt-Forum kommen, das sind ja keine auch, aber nicht nur Wissenschaftler. Und dementsprechend war für mich auch ganz wichtig, eine Ausstellung zu schaffen oder eine Installation zu schaffen, die auch eben zugänglich ist für Menschen, die sich eben nicht auf wissenschaftlicher Ebene mit den Themen um Restitution und Postkolonialität auseinandersetzen, sondern diese Themen so zu vermitteln und dieses kritische Selbsthinterfragen so zu vermitteln, dass es für BesucherInnen einfach ist, quasi das im eigenen Alltag anzuwenden, wenn da Interesse besteht.
Diese hier angesprochene Wissensvermittlung beschäftigt AusstellungsmacherInnen ganz allgemein. Gerade aber auch das Fugger und Welser Erlebnismuseum in Augsburg musste sich die letzten paar Jahre damit nochmal intensiv auseinandersetzen und sich auch Fragen von außen stellen. Ja, Philipp, wie war das denn für dich, als du zum ersten Mal im Fugger und Welser Erlebnismuseum warst?
Ja, ich glaube, das erste Mal war ich im Fugger und Welser Erlebnismuseum kurz nach der Eröffnung, vielleicht 2015. Ich wollte schauen, ob ich mit meinen SchülerInnen dorthin gehen will. Also ich war damals noch als Lehrer tätig. Und ja, ich muss sagen, also ich war schon etwas irritiert, gerade jetzt vor dem Hintergrund meiner Expertise im Bereich Kolonialgeschichte. Und mir ist auch immer die Geschichte von unten, also die Geschichte aus Sicht der in Anführungszeichen kleinen Leute, ein Anliegen. Also wer das Museum jetzt nicht kennt, also es beschäftigt sich mit der Geschichte der Augsburger Kaufmannsfamilien, der Fugger und Welser, also jetzt umfänglich. Und mir ging es natürlich hauptsächlich um den Raum, den Venezuela-Raum, wo es um die Kolonialgeschichte der Welser in Südamerika ging. Und ja, auch die Frage, wer spricht hier, also wie werden hier die Indigenen dargestellt oder kommen auch die Indigenen oder die Versklavten zu Wort? Das hat mir ein bisschen gefehlt, aber auch über die Kolonialgeschichte hinaus, also die Perspektive der ArbeiterInnen auch in Augsburg.
Ja, und in dem Zusammenhang haben wir auch Kontakt gesucht zum Fugger und Welser Erlebnismuseum, ganz konkret zu Wiebke Schreier, und wurden auch eingeladen und sind gemeinsam in diesen Raum und haben damals schon, sagen wir mal, heiß diskutiert. Ja, und damals wurde dann auch eine App erwähnt, die gerade im Machen war und dann auch rauskam, die sogenannte Perico-App. Ja, Philipp, vielleicht magst du dazu nochmal.
Ja, also es ging um die Museums-App, in der ja ein kleiner Junge, Perico, also der auch ja teilweise zumindest in Quellen belegt ist, gerade auch Jugendliche durch das Museum führen sollte. Und wir haben dann die App zusammen auch mit Vertreterinnen der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland getestet.
Und haben einige Punkte gefunden, die wir kritisiert haben, das auch zu Papier gebracht haben und in Austausch gegangen sind mit Wiebke Schreier. Und nach längerem Hin und Her hat es dann auch medial recht große Wellen geschlagen. Und nach anfänglichem, ja, sagen wir mal, Schrecken und auch intensiven Diskussionen haben wir uns dann auch wieder nach und nach angenähert, viele klärende Gespräche geführt, ganz spannenden Austausch gehabt, immer wieder gegenseitig unsere Positionen klar gemacht und uns immer mehr genähert und zwischen, ja.
Ja, also man kann sagen, es war irgendwie ein klärendes Gewitter, und nachdem die Wolken verzogen sind, haben wir uns dann wirklich ja auch wieder zusammengesetzt, und das Museum hat auch uns aufgefordert, unsere Kritikpunkte einzubringen in eine breite Debatte, und ja, seitdem ist viel auf den Weg gebracht worden, auch das Leitbild, bis ins Leitbild des Museums gab es Änderungen, also dass man nicht mehr von 500 Jahren Erfolgsgeschichte spricht, sondern eben auch ja die Schattenseiten beleuchtet.
Und von genau diesem Wandel erzählt uns Wiebke Schreier jetzt im folgenden Gespräch. Ja, dann gleich als nächstes so die Frage, die wir uns ja immer wieder stellen, ist: Was ist überhaupt postkolonial für Sie?
Ja, postkolonial musste ich mir auch erstmal erschließen. Kolonien scheinen ja furchtbar weit weg für Deutschland. Und wenn, dann hat es mit unserer Arbeit hier im Fugger und Welser Erlebnismuseum zu einer Zeit im 16. Jahrhundert erstmal, ja, den Einstieg über die Welser, aber ansonsten die Kolonien, die man kannte aus dem 19. Jahrhundert letztlich, die sind weit weg gewesen von der Arbeit. Dass wir das Thema Venezuela bespielt haben, war uns von Anfang an wichtig, auch klare Beschriftungen letztlich an der Tafel vorzunehmen. Also wir haben uns da auch wirklich klar zu bekannt zu Beginn der Ausstellung. Es ist aber ganz anders in den Fokus gerückt, was das für Auswirkungen letztlich auch vor Ort hat und wie der Anfang in dieser ganzen Thematik Einbindung der Europäer in der frühen Neuzeit letztlich war mit diesem Sklaventhema, insbesondere in den Kolonien eben in Venezuela eingebunden bei den Welsern.
Entschuldigung. Ja. Also im Endeffekt, was das irgendwie ganz weit weg ist und doch ganz nah.
Und das ist jetzt so nah gerückt, sicherlich mit der ganzen Entwicklung über Zeitthemen. Ich sage jetzt mal wirklich auch den Beginn mit dem Mord an George Floyd. Es klingt wie ein Populärthema, wenn man das jetzt so in die Hand nimmt. Aber ich glaube, es ist einfach eine Sensibilisierung heute da, dass diese Themen anders Raum nehmen. Also es ist jetzt ein Fenster offen und wir haben dieses Fenster gesehen. Und es reicht auch nicht an der Tafel eben diese Nennung, sondern wir haben jetzt eben mit ganz anderen Protagonisten auch Inhalte eingebunden in die Ausstellung. Und vor allem haben wir gesehen, es reicht nicht die Ausstellung. Also wir hatten das auch vorher schon. Wir hatten einiges an Programm, sag ich jetzt mal, also eingeladenen Gästen, die zum Thema referiert haben oder wie auch immer. Aber der Fokus ist verrutscht oder stärker geworden jetzt eben einfach mit Menschen, die in irgendeiner Form auch von anderen kolonialen Themen betroffen sind, in Interaktion zu gehen.
Also im Endeffekt ist es ja auch was wir gemerkt haben, wenn man mal die postkoloniale Brille auf hat, sieht man quasi, wo überall die Punkte sind oder die Geschichte auch ist. Und um bei Ihrem schönen Bild zu bleiben, hat sich jetzt ein Fenster geöffnet, das vielleicht zur großen Eingangstür wird?
Unbedingt. Ich glaube, dass das die Aufgabe von jedem ist, daran zu arbeiten. Aber ich muss nochmal auf dieses Wort postkolonial zurückkommen. Also weil es eben doch so unseren Blick auch verändert hat. Was heißt postkolonial? Eben das aufzubrechen, was wir auch mit unserer Beteiligung eben an Unrecht und Leid angerichtet haben in anderen Ländern auf der Welt. Das ist aber nicht etwas Wegnehmen. Und das habe ich erfahren so in der letzten Zeit, dass ganz viele Angst davor haben, unsere quasi Höherstellung. Man könnte ja von all dem Wohlstand irgendwie was verlieren. Das ist es nicht, sondern es ist einfach eine wahnsinnige Bereicherung, wenn man sieht, was für Themen aufbrechen können, wenn wir eben jetzt diese nachkoloniale Zeit ganz anders leben, nämlich einfach in der Wahrnehmung, im Hinhören, was es für Besonderheiten gibt, unterschiedlichster Art und was für Gerechtigkeit auch eben einfach Grundlagen sind. Also ich sehe das auf ganz vielen Ebenen in der Arbeit, also sei es die Beschäftigung mit Antirassismusarbeit, die wir auch gemacht haben, auch für uns, Schulungsprogramme, die wir durchlaufen haben. Und dabei einfach diesen geschärften Blick auf die Wahrnehmung ganz unterschiedlicher Möglichkeiten. Und für mich spielt, also postkolonial natürlich, aber es geht noch weiter eigentlich in dieser ganzen Vielfalt, auch in barrierefreien Räumen oder sonstigem zu agieren. Also das ist jetzt nicht mehr postkolonial, aber das ist eben einfach der Blick auf den Menschen. Und eben diesen, egal wie, im Vordergrund zu haben bei der Vermittlungsarbeit. Und das ist der Weg, den wir gerade beschreiten.
Also ein Stück weit auch von diesem postkolonialen Blickwinkel zur Inklusion, zur inklusiven Ausrichtung.
Ja, alle miteinander, so wie jeder eben ist und ihn wahrzunehmen mit all den Bedürfnissen, die er braucht, ob er jetzt vielleicht eine Gehhilfe hat oder eine Sehhilfe oder ich selber vielleicht eine Hilfe benötige, an welcher Stelle auch immer. Einfach wirklich, ja, der Begegnung. Das hatten wir schon von Anfang an, glaube ich, berücksichtigt. Also gut, jetzt kann man sagen, wir haben einen Aufzug, schön, das freut uns natürlich wahnsinnig. Aber wir haben schon von Anfang an eigentlich geguckt, dass wir mit dem Menschen die Bedürfnisse weiterentwickeln im Haus. Aber jetzt geht es wirklich nochmal intensiv an die inhaltlichen Themen und da eben auch zu sagen, okay, was hat denn jetzt letztlich dieser Reichtum zweier Familien, der unheimlich viel für Augsburg gebracht hat. Aber was hat der denn eigentlich für Verwicklungen auch gehabt? Und was haben wir auch heute? Also auch der Blick immer wieder im Heute zu sein. Denn wir müssen nicht korrigieren, was in der Geschichte passiert ist. Das können wir nicht. Aber wir können heute uns alle auf den Weg machen. Und eben über Austausch und Inhalte in der Bildungsarbeit Programm anbieten, was uns zum Handeln bringt. Und ja, da ist unsere Aufgabe, zum richtigen Handeln zu führen. Aber das muss jeder Mensch allein verantworten.
Ja, Stichwort Inhalt. Und was wird wie erinnert? Wie sehen Sie denn, also Sie sind, ne, Sie heißen Fugger und Welser Erlebnismuseum. Und Sie haben auch schon gesagt, es geht eigentlich nicht nur ums Museum. Es gibt schon einen größeren Kontext auch. Wie sehen Sie denn an diese beiden, oder wie sehen Sie denn Stadtgeschichte erzählt oder wie wird aus Ihrer Sicht Stadtgeschichte in Augsburg auch erinnert?
Ich möchte gerne mit unserer Ausstellung anfangen. Das ist einfach mein Schwerpunkt, den ich jetzt auch im letzten Jahr intensiv oder den wir begleitet haben, natürlich seit 2014, aber auch eben jetzt nochmal intensiv mit weiterem Blick. Wir haben das Glück gehabt, eine indigene Quelle aus dem 16. Jahrhundert in die Ausstellung als Kontrapunkt letztlich zu europäischen Erzählungen setzen zu können. Und hierüber sind wir in den Austausch zu Narrativen gegangen, also zu Erzählungsweisen, wie wir unsere Sicht darauf gerne haben als Europäer. Unser meine ich jetzt tatsächlich so privilegiert, und ich will eigentlich gar nicht unser sagen, sondern wie die Sicht europäischer Privilegierter häufig ist. Und da nehme ich jetzt mal das Thema Erfolgsgeschichte. Ja, Erfolgsgeschichte ist was Schönes, aber auf wessen Kosten passiert das Ganze? Und mit welcher Berechtigung passierte das Ganze? Und hier konnten wir jetzt die Erzählung eben von den Guayape, die mit Felszeichnungen in La Lindosa letztlich Warnungen hinterlassen haben, wenn da solche Europäer mit Schwertern kommen, verhaltet euch so und so. Wir können das aber nicht lesen. Wir stehen da genauso mit Fragezeichen vor und brauchen eigentlich den Übersetzer sozusagen, wie vielleicht damals auch Gruppen mit Fragezeichen in den Augen denjenigen gegenüberstanden, die mit Macht ankamen, also mit Kriegshunden, mit einer Vormachtstellung, auch der Berechtigung der Kirche letztlich, dieses Land gehört euch, wenn ihr da christianisiert sozusagen. Also all dies auf den Weg zu bringen. Und diese Quelle ist einfach für uns jetzt wirklich ein Riesengeschenk gewesen. Ist aber erst der Auftakt der Überarbeitung. Wir werden im Haus noch weitere unterschiedliche Themen einbinden. Wir werden auch das Thema Geschichte von unten weiter bespielen. Und da einfach auch neben den Patriziern, die wir oben im Saal eben sehr großzügig Raum geben, werden wir jetzt eben einfach auch auf den Blick stärker auf den Rest der Bevölkerung geben. Und das waren immerhin 96-98%. Also da spielt die Platzmenge, also wer bekommt wie viel Platz im Museum an welcher Stelle, eine ganz große Rolle. Und jetzt will ich in die Stadt weiter wandern. Also da sind wir ja im Prinzip in unserem Blick genauso aufgestellt, und das beginnt ganz früh. Was erfahre ich als Kind in den frühesten Einrichtungen über mich in der Welt, als Stand in der Welt? Und wenn man jetzt mal durch Augsburg geht, dann haben wir natürlich ganz viele wunderbare Sachen zu entdecken in der Stadt. Also es gibt natürlich die Fuggerei, also wir bleiben beim Thema Fugger-Welser jetzt, die Fuggerei, es gibt die Häuser, die zum Teil wieder aufgebaut sind, zum Teil noch vorhanden sind, oder damit meine ich jetzt die Fuggerhäuser oder die Fuggerstraße, die Welserstraße. Also es ist natürlich sehr präsent. Und vielleicht braucht es eine Kontextualisierung, insbesondere werden sich ja auch die Welsertafel mit ansprechen, die wir ja in der Annastraße haben. In welchem Zeitgeist ist was entstanden? Also habe ich da eine Statue oder eine Sozialsiedlung? Das ist ja eine ganz wunderbare Einrichtung. Aber die Vielseitigkeit der Geschichte versuchen wir in unserem Haus darzustellen. Und ich denke, wir brauchen das in allen Themen irgendwo in der Stadt Stück für Stück. Das muss wachsen, bleibt ein Prozess. Aber wir brauchen eben Kontextualisierung zu einzelnen Inhalten. Das wäre so mein Blick.
Ja, das waren Wiebke Schreier und Eboah Itondo und ihre Perspektiven auf ihre jeweiligen Ausstellungskonzepte und die dahinterstehenden Perspektivwechsel. Ja, in der nächsten Folge, Philipp, freuen wir uns auf Njami Sitson.
Ja, genau. Und Njami Sitson, ein Augsburger Musiker, der aus Kamerun stammt. Und ja, er erzählt uns von seinen Erfahrungen zwischen der ehemaligen Kolonie Kamerun, der geboren ist, und seiner aktuellen Heimat Augsburg, und erzählt uns von seinem Leben auch als Musiker und von seiner Arbeit. Und ja, die Zuschauer können sich auf eine spannende Folge eines großen Erzählers auch freuen.
Ja, vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
Sie hörten die fünfte Folge des Podcasts Jede Geschichte hat zwei Seiten. Mindestens.
Die Podcast-Reihe ist aus Mitteln des Bundes ermöglicht worden. Wir danken der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Förderung Neustart Kulturprogramm.
Moderiert haben Ina Hagen-Jeske und Philipp Bernhardt.
Wiebke Schreier hatte die Projektleitung. Produziert wurde der Podcast von Johannes Christopher.